Es war 1924 bei der Olympiade in Paris, kurz vor Beginn des mit Spannung erwarteten 400-Meter-Rennens, von dem eine bekannte Zeitung später schrieb, dass es vielleicht der spannendste oder dramatischste Wettkampf war, der je ausgetragen wurde. Die Läufer warteten ungeduldig auf das Startsignal. Fertig, los. Schon bald löste sich einer der Sportler aus der Gruppe, setzte sich mit unbändiger Kraft an die Spitze und siegte überlegen. Erik Liddell schaffte es in 47,6 Sekunden. Weltrekord. Diese Leistung war so herausragend, dass jeder auch mit einem leichten Sieg Liddells auch im 100-Meter-Lauf rechnete. Das Rennen sollte am nächsten Sonntag stattfinden. Doch was für eine Überraschung. Der Student weigerte sich mit aller Entschiedenheit, an diesem Tag zu starten. Der zweite Triumph war ihm nahezu sicher, aber er wollte auf keinen Fall an einer Sportveranstaltung teilnehmen, die an einem Sonntag durchgeführt wurde. Den überraschten Zeitungsreportern sagte er: Meine Herren, heutzutage ist es gut, eine feste Überzeugung zu haben. Mir ist der Tag heilig. An dem Tag, als dann dieser 100-Meter-Lauf stattfand, besuchte Liddell einen Gottesdienst in Paris. Einige Zeit später ging dann der ehemalige Weltrekordler als Missionar nach China, wo er dann 1943 im japanischen Internierungslager mit 43 Jahren verstorben ist. Diese Geschichte von Erik Liddell, dem Olympiasieger und Weltrekordler, ist dann später auch verfilmt worden. Vielleicht weiß es der eine oder andere. Und zwar in dem Film Chariots of Fire oder auf Deutsch Stunde des Siegers von 1981. Dieser Film bekam dann auch mehrere Oscars. Ich habe ihn, meine ich, 1986 im Kino gesehen. Und dieser Film hat mich fasziniert und fasziniert mich eigentlich immer wieder. Zum einen dieser unbändige Siegeswille von Erik Liddell, aber natürlich auch seine Entscheidung, am Sonntag nicht zu starten und dadurch eigentlich eine sichere Goldmedaille zu verschenken. Nun, die Frage, an der sich ja die Gemüter eigentlich immer wieder erhitzen, ist ja: Hatte Erik Liddell recht? Oder anders gefragt, haben wir es hier mit einem Gebot Gottes zu tun? Oder ist es in das Belieben jedes Einzelnen gestellt, wie er den Sonntag verbringt? Und dieser Frage wollen wir heute einmal auf den Grund gehen, und zwar ausgehend von 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Da heißt es: Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Bei diesem 4. der 10 Gebote stellen sich für uns ja einige Fragen. So ist dieses Gebot, das Sabbatgebot, eigentlich das einzige, das nach Ansicht vieler im Neuen Testament nicht aufgegriffen und fortgeführt wird. Außerdem tritt zu diesem Problem noch die Schwierigkeit hinzu, dass wir heute ja den Sonntag feiern, als Tag des Gottesdienstes, und nicht den Sabbat, sprich den Samstag. Und schließlich, was bedeutet es überhaupt, den Sabbat zu heiligen? Auf all diese Fragen möchte ich heute mal eine Antwort geben, indem wir uns konkret mal folgende Fragen stellen. Ist dieses Gebot für uns heute noch gültig? Was heißt es denn, den Sabbattag heilig zu halten? Und warum hat Gott eigentlich dieses Gebot gegeben? Kommen wir zur ersten Frage. Ist dieses vierte Gebot, das Sabbatgebot, heute noch gültig? Nun, wenn wir einmal einen Blick in die Kirchengeschichte werfen, dann stellen wir fest, dass eigentlich keine Glaubensrichtung davon ausgeht, dass alle Aspekte des Sabbatgebotes, also alle Gesichtspunkte, heute noch hundertprozentig in Kraft sind. Wir bringen ja zum Beispiel auch heute keine Opfer am Sabbat mehr. Aber genauso hat auch keine Richtung den siebten Tag als Tag des Gottesdienstes wirklich hundertprozentig abgeschafft. Jedenfalls in der Praxis nicht. Und deshalb war eigentlich die Streitfrage immer nur, was ist an diesem Gebot für uns heute noch gültig und was nicht? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Nun, ich gehe davon aus, dass der moralische Aspekt des Sabbats auch heute noch in Kraft ist und weiterhin die Zeit aus Gottes Sicht strukturiert. Und damit meine ich eben ganz konkret diesen 7-Tage-Rhythmus mit einem Tag für Gottesdienst und erholsamen Rückblick. Dieser Aspekt des Sabbats ist meiner Ansicht nach auch heute noch in Kraft. Warum glaube ich das? Nun, weil der Sabbat Erschöpfungsordnung Gottes darstellt, also bereits vor der Verkündigung der 10 Gebote bestand. Es handelt sich um Erschöpfungsordnung. So lesen wir ja bereits in 1. Mose 2, 2 bis 3, am Ende des Berichts von der Erschaffung der Welt, und Gott vollendete sein Werk, das er gemacht hatte, am 7. Tag. Und er ruhte am 7. Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm von allen seinen Werken ruhte, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Seht ihr, und genau dieser Gesichtspunkt des Sabbats wird ja jetzt auch in 2. Mose 20, Vers 11 als Begründung für den Sabbat ja aufgegriffen. Wie ist die Begründung? Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Beweis dafür, dass wir es hier wirklich mit 6 24-Stunden-Tage zu tun haben in der Schöpfung. Und dass es sich ja nicht um Zeitperioden von mehreren Millionen oder gar Milliarden Jahren handelt. Zumal es in 1. Mose 1, Vers 1 auch heißt, und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Wäre das nicht der Fall und wären diese Tage Millionen von Zeit oder riesige Zeitperioden, dann könnte Gott eigentlich dieses Sabbatgebot nicht mit der Schöpfung begründen. Denn dann hätten wir heute wahrscheinlich noch gar keinen Sabbat. Weil wenn das Millionen von Jahren wären, wann wäre dann denn der Sabbat? Dann müssten wir Millionen oder Milliarden Jahre durcharbeiten, bis wir dann mal einen Sabbat hätten. Also es macht gar keinen Sinn. Aber das nur mal nebenbei. Der Sabbat ist also eine Schöpfungsordnung, wie übrigens auch die Ehe. Und damit eben für alle Zeiten gültig. Für alle Zeiten und für alle Menschen. Denn nach 2. Mose 20, Vers 10 galt ja der Sabbat ja auch für den Fremden, also nicht nur für Israeliten. Und genau das bestätigt ja auch Jesus in Markus 2, Vers 27, wo er davon spricht, dass der Sabbat für den Menschen geschaffen wurde. Also nicht nur für Israel, nicht nur für Israeliten, sondern für alle Menschen. Wobei das Wort geschaffen wohl eine bewusste Verbindung zum Schöpfungsbericht herstellt. Jesus gründet hier also auch wie beim Thema der Ehe den Sabbat nicht in der Verkündigung des Gesetzes, sondern schon in der Schöpfung. Als zweites spricht ja für die moralische Gültigkeit des Sabbatgebotes, dass Jesus den Sabbat nicht gebrochen, sondern sich auf die alttestamentlichen Ausnahmeregelungen berufen hat. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Manche meinen ja tatsächlich, Jesus hätte den Sabbat aufgehoben. Doch das ist ein gewaltiger Irrtum. Denn in keiner der Auseinandersetzungen um den Sabbat zwischen Jesus und den Pharisäern hebt Jesus den Sabbat auf. Nein, jedes Mal geht es eigentlich nur um die Frage, was ist am Sabbat erlaubt und was nicht. Eine Frage, die sich ja gar nicht gestellt hätte, wenn der Sabbat von Jesus aufgehoben worden wäre. Dann hätte er ja keine Sabbat, das mit dem Sabbat hat sich erledigt. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber diskutieren. So fragt ja Jesus zum Beispiel auch in Markus 3, Vers 4 die Pharisäer, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Warum haben sie geschwiegen? Nur weil sie genau wussten, dass das im Alten Testament nicht verboten war. Oder in Matthäus 12, 11 bis 12 fragt ja Jesus ähnlich, welcher Mensch ist wohl unter euch, der ein Schaf hat und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel vorzüglicher ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Jesus übertrat also nur die Auffassung der Pharisäer, nicht die des Alten Testaments. Doch wie ist es dann mit Stellen wie Römer 14, 5 bis 6, wo ja Paulus schreibt, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag achtet, achtet ihn dem Herrn, und wer isst, isst dem Herrn und so weiter. Ähnlich lesen wir es auch in Galater 4 oder in Kolosser 2. Gehört der Sabbat also zu den im Neuen Testament als erfüllt bezeichneten Tagen? Nun, viele Ausleger gehen davon aus, dass er sich bei diesen Tagen, die Paulus da anspricht, um alttestamentliche Fastentage handelt. Es sich also nicht um den Sabbat als solchen handelt. Außerdem umfasst das Sabbatgebot ja in den 10 Geboten weder die Sabbatopfer noch die den Sabbat betreffenden Reinigungsvorschriften oder andere zeremonielle Bestimmungen, sondern es fordert lediglich, an jedem siebten Tag auf Arbeit zu verzichten und diesen Tag als heilig zu erachten. Das war das Gebot in den 10 Gebote. Und deswegen gehen auch etliche Ausleger davon aus, dass hier mit Tagen und Sabbate nur diese alttestamentlichen Feste, nicht aber der Sabbat selber gemeint ist. Nun ganz gleich, ob er sich jetzt nun so verhält oder nicht, so ist es doch die generelle Verpflichtung, Gott einen unter 7 Tage zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch kirchengeschichtlich nie wirklich außer Kraft gesetzt worden. Auch nicht von denjenigen, die das Sabbatgebot in den 10 Geboten oder die 10 Gebote überhaupt für aufgehoben halten. Aber warum feiern wir jetzt eigentlich den Sonntag und nicht den Sabbat? Haben die Christen da einmal gewürfelt und sich dann für den Sonntag entschieden? Nun, die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Weil Jesus Christus am ersten Tag der Woche von den Toten auferweckt wurde, feiern wir als Christen heute den Sonntag als den Tag des Herrn. Und Jesus bezeichnet sich ja auch selber in Matthäus 12, Vers 8 als Herr des Sabbats. Was heißt es, Herr des Sabbats? Nun, damit hat Jesus eigentlich erklärt, dass der Sabbat eigentlich ihm gewidmet war. Und damit hat er eigentlich klargestellt, dass er Gott war, dem man dienen soll. Die Entstehung des Sonntags als Tag des Gottesdienstes und der Ruhe geht also auf das Neue Testament selber zurück. So brachen zum Beispiel die Emmausjünger das Brot mit Jesus am Tag der Auferstehung, also am Sonntag. Die Jünger versammelten sich am ersten Tag der Woche, als Jesus unter sie trat. Und in Apostelgeschichte 20, Vers 7 schreibt Lukas, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen. Und bald wurde dann anstelle der jüdischen Bezeichnung der erste Tag der Woche eigentlich die Bezeichnung Herrentag, die gebräuchliche Bezeichnung des Gottesdiensttages, bevor sie dann viel später durch Sonntag verdrängt wurde. So heißt es ja in Johannes in Offenbarung 1, Vers 10, ich war an des Herrn Tag oder am Herrentag im Geist und ich hörte und so weiter. Der Sonntag ist also keine heidnische Erfindung, die von der Kirche in nachapostolischer Zeit dann eingeführt wurde, sondern geht auf apostolische Tradition zurück. Eine weitere Frage wäre ja jetzt, ob uns dann das Moralgesetz dazu verpflichtet, den Sonntag zu halten oder lediglich dazu, einen siebten Tag zu halten, der eben traditionell auf dem Sonntag liegt. Und dazu möchte ich Folgendes sagen. Das ewig gültige Gebot lautet ja wie? 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Das ewig gültige Moralgesetz Gottes in den 10 Geboten beinhaltet also, dass an jedem siebten Tag geruht werden sollte. Sabbat heißt ja eigentlich wahrscheinlich Ruhetag, aber er legt eben nicht fest, welcher Kalender oder welcher Wochentag dabei zu verwenden ist. Wir heute allerdings, denke ich, sollten unbedingt am Sonntag festhalten, weil er eben dazu bestimmt wurde und wie wir gesehen haben, ja aus gutem Grund. Es ist einfach der Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Außerdem, wie wäre das komisch, wenn wir sagen, der Gerrit hält den 7. Tag am Dienstag, Corinna am Mittwoch, der Kai am Donnerstag und ich am Freitag. Es werden wunderbare Versammlungen werden, oder? Wenn jeder Mensch am anderen Tag seinen Ruhetag hat, denke ich, es wäre nicht ganz ideal. Und Martin Luther bestätigt es ja auch in seinem großen Katechismus, wo er schreibt, weil aber dazu, also zum Feiern, von alters her der Sonntag bestimmt ist, soll man auch dabei bleiben lassen, damit es nach einer einheitlichen Ordnung gehe und niemand durch unnötige Neuerung eine Unordnung anrichte. Also wir sollen keine Unordnung anrichten, indem wir jetzt da plötzlich wieder auf was anderes kommen. Um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, was wir bis jetzt gesehen haben. Das Gebot, 6 Tage zu arbeiten und einen Tag zu ruhen, ist auch heute noch in Kraft, weil es Erschöpfungsordnung Gottes darstellt. Der 7-Tage-Rhythmus also auch für heute und für uns noch Gültigkeit hat. Wobei wir heute eben nicht den 7., sondern den 1. Tag in der Woche feiern, weil Jesus Christus am 1. Tag der Woche auferstanden ist. Doch damit kommen wir jetzt zum 2. zur ganz entscheidenden Frage. Nämlich, was heißt es denn jetzt eigentlich, den Sabbat heilig zu halten oder zu heiligen? Was bedeutet es? Nun, grundsätzlich ja das, was uns in 2. Mose 20, 9 bis 10 gesagt wird. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Und dann kommt es ja. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst dann in keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Heiligen bedeutet also nichts anderes, als einen Tag bewusst auszusondern von den anderen Tagen. Absondern heißt ja eigentlich auch heiligen. Und dann keine Arbeit zu verrichten, sondern es soll ein Tag sein, für den Herrn. So durfte man ja eben am Sabbat nicht ernten oder pflügen, nicht die Kelter treten, kein Feuer anzünden, nicht kaufen und verkaufen, beziehungsweise Verkaufswaren transportieren. Allerdings zeigt gerade auch der Umgang Jesu mit dem Sabbat, wie dieses Gebot richtig zu verstehen ist. So waren Werke der Barmherzigkeit am Sonntag natürlich zulässig, ja ausdrücklich erwünscht, was in der Kirchengeschichte ja immer selbstverständlich war. So nennt zum Beispiel ein Text der irischen Kirche, der spätestens im 9. Jahrhundert verfasst wurde, als Ausnahmen, was am Sonntag getan werden darf, ärztliche und medizinische Versorgung, also Arzt und Krankenschwester, Feuerwehr, Unterhalt des Melkplatzes und der Tierhaltung, also der Bauer, der natürlich auch arbeiten muss, das Bewirten von Gästen, also wenn wir unterwegs sind und werden bewirtet, wenn wir irgendwo sind, das Verteidigen und das Waffentragen, also Polizei und so weiter. Das Gebot ist also an diesem Tag zu ruhen und keine Arbeit zu verrichten. Doch damit, sagt Martin Luther, ist dieses Gebot noch nicht erfüllt. Es wird eigentlich erst dort erfüllt, wo wir das Ruhen dazu verwenden, um Gottes Wort zu lernen. Ja, der Feiertag, sagt er, wird nicht dadurch geheiligt, dass man hinter dem Ofen sitzt und keine große Arbeit tut oder einen Kranz aufsetzt und seine besten Kleider anzieht, sondern so, dass man mit Gottes Wort umgeht und sich darin übt. Ich denke, das ist treffend ausgedrückt. Denn unser Leben wird ja geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Und je mehr wir uns damit beschäftigen und uns dafür Zeit nehmen, umso heiliger wird unser Leben. Wir werden heilig durch den Umgang mit dem Heiligen. Das färbt ab. Und deshalb sollten wir gerade am Sonntag oder den Sonntag dazu verwenden, zur Ruhe zu kommen von den Werken des Alltags und auf Gottes Wort hören. Das heißt eigentlich den Sonntag heiligen. Also uns bewusst Zeit nehmen für Gott, auf das Hören auf sein Wort. Ihr seid ja heute Morgen auch hier, gerade heute am Sonntag, um auf sein Wort zu hören. Und damit komme ich eigentlich schon zur letzten Frage im Zusammenhang mit diesem vierten Gebot. Warum hat Gott uns überhaupt dieses Gebot gegeben? Wie wird das Sabbat in der Bibel eigentlich begründet? Nun, dafür gibt es eigentlich vier Gründe. Zum einen sollte er zeigen, dass Jahwe der Gott Israels ist. Dass die Israeliten sein Volk sind und er ihr Gott. Und tatsächlich war dieser 7-Tage-Rhythmus ja eine Besonderheit Israels, die aus keiner anderen Kultur bekannt war. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Zum Beispiel benutzen in Westafrika verschiedene Stämme einen 4-Tage-Rhythmus. In Zentralasien einen 5-Tage-Rhythmus. Die Assyrer zählten im 6-Tage-Rhythmus. Die Ägypter im 10-Tages-Rhythmus. Die Römer im 8- bzw. im 9-Tage-Rhythmus. Und ich glaube, die Russen wollten auch mal einen 10-Tage-Rhythmus machen und sind dann wieder zurückgekommen auf die 7-Tage-Woche. Der 7-Tage-Rhythmus entstand also ausschließlich aus dem Alten Testament. Und da wir durch den Glauben an Christus, der heute zu seinem Volk gehören, ist dieser 7-Tage-Rhythmus auch ein Zeichen dafür, dass der Gott Israels unser Gott ist. Wenn wir uns daran halten. Als zweites sollte der Sabbat sie daran erinnern, dass Gott sie aus Ägypten erlöst hat. So lesen wir in 5. Mose 5, Vers 15. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr dein Gott dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Als drittes hatte der Sabbat eben einen ganz wichtigen sozialen Aspekt. Dass wir einmal richtig an Leib und Seele ausspannen können, uns erholen können von der täglichen Arbeit. Ja, Gott wollte gerade auch den Knechten, wir würden heute sagen den Arbeitern, einen Ruhetag gönnen, um sich von ihrer Arbeit zu erholen. Übrigens auch die Tiere solltet ihr da ausruhen. Und zum vierten sollte der Sabbat verhindern, dass eben der Mensch nicht im irdischen Treiben untergeht, sondern ihn anleiten, die höheren Lebensgüter in der Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Seht ihr, wenn das so ist, dann sollte sich doch jeder von uns mal die Frage stellen, heiligen wir noch den Sabbat? Das heißt, ist für uns der Sonntag noch ein Tag der Ruhe, der Besinnung und des Hörens auf Gottes Wort? Der Kirchgang gehört ja heute laut einer Studie ja immer weniger zum Alltag der Deutschen. Das Wochenende gehört eigentlich dem Sport, dem Hobby, dem Ausflug, dem Umtrunk. Gott kommt eigentlich in der Freizeitgestaltung kaum mehr vor. Und deshalb kommt dem Halten des Sonntags in unserer Gesellschaft auch ein starker Zeugnischarakter auf allen Ebenen zu. Denn der öffentliche Gottesdienst der Kirchen ist ja nach wie vor eigentlich die bekannteste Lebensäußerung der Christen gegenüber ihrer Umwelt. Dass man sonntags eben in die Kirche geht. Und deshalb habe ich mich zum Beispiel 1996 entschieden, nicht am Schwarzwald-Ultra-Radmarathon teilzunehmen. Dieser Ultra-Schwarzwald-Radmarathon, der wird jedes Jahr in meinem Heimatort in Alpirsbach am dritten Sonntag im September ausgetragen. Also dort war der Start, da ist er immer gestartet worden, direkt in meinem Heimatort. Und für mich war das damals eine unglaublich schwere Entscheidung, jetzt nicht teilzunehmen, weil ich im Sommer über mich intensiv darauf vorbereitet hatte. Außerdem hatte ich sogar schon das Startgeld bezahlt. 50 D-Mark damals hatte ich schon bezahlt, schon ein paar Monate vorher. Aber in den Wochen vorher ist mir dann eben durch verschiedene Bibelstellen auch immer klarer geworden, dass Gott es nicht will. Dass mein Platz am Sonntagmorgen im Gottesdienst ist. Und nicht auf diesem Radmarathon. Weil der Sonntag Gottestag ist, den wir eben zuallererst für Gott freihalten sollen. Nach dem Motto, das Wichtigste zuerst. Das heißt jetzt nicht, ich hoffe, das versteht ihr jetzt nicht falsch, dass man am Sonntag nicht Rad fahren darf. Bitte nicht falsch verstehen. Ich fahre oft am Sonntag Fahrrad. Und ich werde auch weiterhin Sonntagsrad fahren. Und mit einigen von euch war ich ja schon öfter sonntags per Rad unterwegs. Aber hinsichtlich des Radmarathons stellte sich für mich eben die Prioritätsfrage, um eben auch ein klares Signal nach außen zu setzen. Ich lasse den Gottesdienst nicht für den Radmarathon ausfallen. Das war für mich damals, zumindest für mich, eine klare Entscheidung. Obwohl mir es, wie gesagt, unheimlich schwer gefallen ist, da nicht mitzufahren. Aber ich denke, in einer Zeit, wo der Sonntag immer mehr seine eigentliche Bedeutung entleert und generell immer mehr in Frage gestellt wird, gilt es eben auch hier Zeichen zu setzen. Und ich denke, ihr wisst ja auch selber, es drängen ja immer mehr Firmen darauf, am Sonntag zu arbeiten, überhaupt Geschäfte zu öffnen. Denkt hier nur an die verkaufsoffenen Sonntage oder auch Bäckereien, die ja am Sonntag ihre Brötchen an den Mann bringen wollen. Doch die Frage dabei ist eben, wie verhalten wir uns? Schwimmen wir mit in diesem Strom und unterstützen diese Entheiligung des Sonntags oder beziehen wir klar Stellung, indem wir klar deutlich machen, sonntags nein. Ihr könnt tun, was ihr wollt, aber ich werde am Sonntag nicht arbeiten. Ich werde am Sonntag nicht für die Schule lernen. Ich werde nicht einkaufen. Und auf die frischen Brötchen verzichten, weil der Sonntag Tag des Herrn ist. Und ich brauche das nicht. Seht ihr, ich habe mir als selbstständiger Immobilienmakler vorgenommen, von Anfang an eigentlich, Sonntag gibt es keine Besichtigungen. Es gibt sonntags keine Telefonate mit Kunden oder sonstige Arbeitstermine. Für mich ist der Sonntag Ruhetag. Und Nehemia kann uns, denke ich, darin auch ein großes Vorbild sein. Zu seiner Zeit versuchten ja auch einige aus dem Volk, die Läden sonntags zu öffnen, sprich ihre Waren an den Mann oder an die Frau zu bringen. Aber was war seine Antwort? Ein ganz klares Nicht. Nein, kommt nicht in Frage. Und er hat sonntags den Laden dicht gemacht in Jerusalem. Wir haben es ja vorher gehört. Deshalb lernen wir daraus, denke ich, auch für uns und feiern wir den Sonntag wieder ganz neu als Tag des Herrn. Denn was der Verzicht auf den Sonntag für Folge haben kann, zeigt ja auch im Blick in nichtchristliche Kulturen. So gehen Experten in Japan davon aus, dass in Japan jährlich 20.000 Menschen an Überarbeitung sterben. Der Tod durch Überarbeitung, vom japanischen Arbeitsministerium offiziell als Todesursache anerkannt, hat im Japanischen seinen eigenen Namen, nämlich Karoshi, und geht meistens auf ein Übermaß an Überstunden und fehlende Erholung zurück. Und das ist ja auch kein Wunder. Denn in fast einem Viertel aller japanischen Unternehmen gehören 80 oder mehr Überstunden pro Monat zur Normalität. 80 oder mehr Überstunden pro Monat. 2013 zum Beispiel starb eine 31-jährige Politreporterin nach 159 Überstunden im Monat. Die wurde tot in ihrem Bett gefunden. Stell dich mal vor, 159 Überstunden im Monat. Wir gehen ja nochmal von einer 40-Stunden-Woche aus. Das wäre gerade mal 160 Stunden so im Monat. Die hat praktisch doppelte gearbeitet. Dann wisst ihr, was das pro Tag bedeutet. Und ein Jahr danach stellten ja dann auch die japanischen Behörden fest, dass ihr Tod mit Überarbeitung zusammenhängt. Also dort offiziell anerkannt. Aber seht ihr, das ist doch nur Bestätigung von Galater 6, Vers 7. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir können Gottes Gebote nicht übertreten, ohne dafür zu bezahlen. Außerdem wird ja auch gerade durch dieses Gebot ja unser Glaube geprüft. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Den vertraue ich denn Gott, dass er mich auch so versorgt, dass ich finanziell durchkomme, auch wenn ich den Sonntag für ihn frei halte und nichts arbeite, wenn ich meine Ernte nicht am Sonntag einhole oder mein Heu oder sonst irgendwas, oder dass ich genauso gute Noten schreibe, wenn ich nicht für die Schule oder für das Studium am Sonntag lerne. Glaube ich das? Lernen wir doch auch in dieser Hinsicht ganz auf Gott zu vertrauen, indem wir ihm gehorchen. Und für uns wird es nie zum Nachteil sein. Denn was verheißt uns Gott? Wer mich ehrt, den will auch ich ehren. Amen.